Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, um über ein wichtiges Thema nachzudenken. Jesus fordert ganze Trennung vom Ehebruch und von ehebrecherischen Gedanken und Blicken. Ein Thema, worüber zu reden nicht ganz leicht ist. Das braucht schon ein bisschen Mut, auch im Klartext zu reden. Und es braucht vor allem Weisheit und Kraft Gottes, und ich bitte dich, Gott, dass er uns diese und mir vor allem diese heute Abend auch schenkt. Dass es dringend notwendig ist, das sehen wir, wenn wir ein bisschen die Augen aufhalten, dass es dringend notwendig ist, auch über dieses Thema nachzudenken. Den Text dafür finden wir in Matthäus 5, von 27 bis 32. Matthäus 5, von 27 bis 32. Also die Fortsetzung von gestern Abend. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ist soweit der Text, und ich möchte gerne mit Ihnen zusammen beten. Herr Jesus, auch diese Worte hast du gesagt. Wir finden sie in deinem Wort in der Bibel, das auch uns heute Maßstab ist. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass du Kraft schenkst für diesen Abend, dass du deinen göttlichen Segen schenkst, dein Wirken, dass unsere Herzen verändert werden können, gereinigt, korrigiert, beschnitten, wo es noch nötig ist. Herr, damit wir wirklich deinen Willen tun, im Gedanken, im Wort und in der Tat. Danke, Herr, dass du bei uns bist, mit deinem guten Geist und zu uns sprichst. Amen. Jesus fordert ganze Trennung vom Ehebruch. Heute Abend habe ich folgende Schwerpunkte. Erstens, Ehebruch fängt im Herzen an. Zweitens, der Sünde keine Nahrung geben. Und drittens, der Ehebund soll befestigt werden. Gott ist der Begründer der Ehe. Er hat die Ehe schon gleich am Anfang vor dem Sündenfall gemacht. Ist also kein Produkt der Sünde. Im Gegenteil. Gott hat die Ehe vorher gemacht und sein Urteil, siehe da, es war sehr gut. Wir können sogar sagen, Gott hat sozusagen ein Stück Himmel auf Erden gemacht für uns. Eine wertvolle Gabe, die es zu schützen lohnt. Es ist wichtig, dass man sie schützt. Und gerade auf diesem Gebiet sehen wir heute so viel Unheil. Die Frage, warum? Warum gerade auf diesem Gebiet, wo Gott uns doch eine wertvolle Gabe geschenkt hat? Erstens, weil Satan weiß, dass wir hier auch schwach sind auf diesem Gebiet, vielleicht besonders schwach. Und zweitens, weil wir, meine ich, manchmal oder oft sogar nicht konsequent genug gegen die Sünde kämpfen. Es lohnt sich auch auf diesem Gebiet konsequent gegen die Sünde zu kämpfen, weil es eine ganz wertvolle Gabe ist, die wir schützen und pflegen sollen. Und wenn wir mit Gottes Hilfe kämpfen, nicht in eigener Kraft, dann schenkt er uns den Sieg und dann schenkt er uns den Segen. Zum Ersten, Ehebruch fängt im Herzen an. Jesus sagt hier in den Versen 27 und 28, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Natürlich ist gemeint eine fremde Frau, nicht die eigene. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. Du sollst nicht Ehe brechen. So steht es im siebten Gebot, im zweiten Kapitel, oder besser gesagt im zweiten Buch der Bibel, 2. Mose 20 nachzulesen. Auch in 5. Mose 5. Du sollst nicht Ehe brechen. Was ist ein Ehebruch? Um zu wissen, was ein Ehebruch ist, müssen wir davon ausgehen, dass die Ehe ein Bund ist nach der Bibel. Die Bibel spricht von einem Ehebund. Ein Bund ist ein Vertrag, den man schließt, und der gilt grundsätzlich fürs Leben nach der Bibel. Also ein Bund ist ein feierlicher Vertrag. Gott schließt auch Bündnisse mit den Menschen, und der gilt bis in Ewigkeit, kann man sogar sagen. Solange wir hier leben, gilt dieser Bund. Und auch der Ehebund gilt fürs Leben. Wenn jemand, während der Partner noch lebt, von diesem Partner weggeht und eine andere heiratet, dann begeht er Ehebruch. Dann bricht er diesen Bund. Aber auch, wenn jemand mit einer anderen Person Verkehr hat, es muss nicht eine Trennung geben. Es muss nicht eine Scheidung geben. Wenn jemand Verkehr hat außerhalb dieses Bundes, den Gott geschaffen hat, vorgesehen hat, den wir geschlossen haben, dann begeht man Ehebruch. Das ist auch Ehebruch. Ja, vielleicht sagst du, dann habe ich noch nie die Ehe gebrochen. Also alles gut. Alles perfekt. Ich bin schuldlos. Jesus geht weiter, und das steht schon im 10. Gebot dann. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Das steht nicht nur, du sollst nicht die Ehe brechen, sondern es steht auch im 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Der Ehebruch fängt also mit dem Begehren an. Im Herzen. Und das, was Jesus auch sagt in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie Ehebruch und Diebstahl und was alles. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Da fängt Ehebruch an. Nicht erst in der Tat. Wir können sagen, das Herz des Menschen verlangt nach der verbotenen Frucht. Hier natürlich eine Giftfrucht, können wir sagen, eine schlechte Frucht. Etwas, das Gott schützen möchte. Nach dem verlangt unser Herz. Warum ist das so? Warum verlangt unser Herz gerade nach dem, was Gott verboten hat? Die Bibel sagt uns das. Weil Satan in unserem Herzen regiert von Natur aus, und weil Satan unser Herz verdirbt, er ist der Lügner, sagt Jesus von Anfang an. Und Lügner heißt auch Betrüger. Er betrügt uns in den Herzen. Er verführt uns. Er sagt uns, und das war am Anfang schon so, er sagt, du brauchst diese verbotene Frucht, die Gott verboten hat, damit du glücklich wirst. Erst dann wirst du Erfüllung finden, wenn du nach der verbotenen Frucht greifst. Aber es bleibt tiefe Enttäuschung. Innere Leere, das ist, was nachher bleibt. So viele haben schon erfahren. Also man erfindet nicht diese Erfüllung, die man, ja, wo der Satan uns eingeredet hat, wenn du das nimmst, dann findest du Erfüllung. Es bleibt eine Leere. Und da fragen wir uns, wenn unser Herz schuld ist, und mit dem Herzen meint die Bibel den Kern unserer Persönlichkeit. Im Herzen denken wir, im Herzen wollen wir, im Herzen fühlen wir. Im Herzen entscheiden wir, was wir tun. Wie kann unser Herz verändert werden? Da gibt es nur einen Weg. Das ist, dass wir Gott glauben und Gott vertrauen, dass er unsere Herzen erfüllt und nicht Gott weniger vertrauen als Satan, sondern Gott zuerst vertrauen und Satan nicht vertrauen. Im Alten Testament heißt es schon, dass Gott sagt, ich werde das steinerne Herz aus deiner Mitte nehmen und werde ein fleischernes Herz in dein Inneres geben und werde meinen Geist in dich hineingeben und werde Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln werden. Das können wir nachlesen im Hesekiel. Ich werde das steinerne Herz aus eurer Mitte nehmen und werde ein fleischernes Herz in euch geben. Also wir müssen erkennen, dass unser Herz von Natur aus falsch liegt, dass Satan uns verführt, dass wir immer das wollen, was Gott nicht will, dass wir im Ungehorsam leben. Das ist die Grundentscheidung, die Grunderkenntnis. Und dann erkennen, dass Jesus gerade dafür gekommen ist, auf diese Erde, gerade deswegen am Kreuz gestorben ist. Weil mein Herz böse ist von Natur aus. Von Jugend an, sagt die Bibel. Das heißt, von Kindheit an. Es ist böse. Aber Jesus hat diese Schuld getragen. Ist für uns gestorben. Hat meine Schuld getragen. Und schenkt mir die Möglichkeit, Vergebung zu empfangen. Und nicht nur Vergebung, sondern Befreiung von der Sünde. Dass meine Beziehung zu Gott geheilt werden kann, wenn er in mein Leben kommt. Und die Bibel sagt, dass wir dann ein neues Herz bekommen. Gott schenkt ein neues Herz in uns durch seinen Geist, der uns verändert. Das ist ganz klar. Damit fängt ein Prozess an, eine Veränderung, die nicht morgen schon abschließen wird. Dieser Prozess ist nicht morgen schon fertig. Der geht weiter. Wir müssen ein Leben lang verändert werden. Aber das ist ganz wichtig, dass wir diese Grundentscheidung treffen, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dass wir den Geist Gottes empfangen und unser Herz erneuern lassen. Dann wird die Frucht des Geistes in uns wachsen. Die Liebe, die Freude, Friede. Und wir werden je länger erkennen, desto mehr erkennen, wenn wir darüber nachdenken, in der Bibel forschen, dass Gott allein unser Herz wirklich erfüllen kann. Nicht die Sünde, niemals. Sünde heißt Zielverfehlung der Bibel. Wir verfehlen das göttliche Ziel und damit auch die wahre Erfüllung. Haben Sie diese Gewissheit, dass Sie Kind Gottes sind? Wenn wir Kinder Gottes sind, dann möchte der Geist Gottes uns immer mehr erfüllen. Und das heißt für die Ehe, dass ich Gott vertraue, dass er mein Herz erfüllt, dass er mein Herz glücklich macht und dass ich nicht immer am Nachbarszaun stehe und nach der verbotenen Weide Ausschau halte, sondern dass Gott mir die ganze Fülle schenkt. Denk mal an Psalm 23. Weide genug, nicht? Und ich habe manchmal den Eindruck, auch wir als Christen stehen gerne am Nachbarszaun und schauen nach der scheinbar besseren Weide und übersehen, dass wir hier in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott, viel mehr als genug haben. Das heißt dann auch, dass der Sünde der Kampf angesagt ist. Wenn Jesus in unser Leben kommt, ist der Sünde der Kampf angesagt. Denn die Sünde lässt uns, Satan lässt uns nicht einfach los. Er möchte uns weiter verführen. Er möchte, dass wir weiter in der Sünde leben und dass wir weiter denken, ja, ich brauche eigentlich die Sünde, auch als Christ, um glücklich zu leben. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, der Sünde keine Nahrung geben. Jesus sagt hier in den Versen 29 und 30, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus spricht hier vom rechten Auge und von der rechten Hand. Das griechische Wort rechte heißt dexios und ist abgeleitet von einem Verb dechomai, das heißt aufnehmen. Gemeint ist also die Seite, die die Eindrücke aufnimmt von außen und steht damit eigentlich für beide Seiten, rechte und linke. Also die rechte wird hier einfach betont, weil sie die Eindrücke besonders aufnimmt, offenbar. Gemeint ist also hier jedes Körperglied, das die Sünde aufnimmt oder bewirkt, das uns zur Sünde verführt. Dann fragen wir uns, sollen wir das Auge tatsächlich ausreißen? Sollen wir die Hand tatsächlich abhauen? Was wäre, wenn ich das täte? Hätte ich dann kein Problem mit der Versuchung? Jesus hat gerade gezeigt, dass das Herz eigentlich das Problem ist. Und das können wir nicht einfach so ausreißen, nicht? Da brauchen wir schon Gottes Wirken. Also das eigentliche Problem wäre ja immer noch da. Das ist das Herz. Und das ist hier offenbar nicht gemeint, dass wir das Auge ausreißen sollen oder die Hand abhauen. Gemeint ist, dass wir uns konsequent von der Sünde abwenden sollen. Dass wir nicht mit der Sünde spielen sollen. Mit anderen Worten, lass den Vogel kein Nest auf deinem Kopf bauen. Nicht, wenn der Vogel da herumfliegt und so weiter, das kann man nicht verhindern. Aber dass er hier ein Nest baut, das kann ich verhindern. Lass ihn kein Nest bauen. Lass die Sünde kein Nest in deinem Herzen bauen. Die Folgen, sagt Jesus, sind tragisch. Nämlich das ewige Höllenfeuer, das für Jesus Realität ist. Für Jesus ist die Hölle Realität. Hier steht's. Ja, die Frage ist, kann ein Christ verloren gehen? Jesus spricht, das hatte ich gestern gesagt, zu seinen Jüngern. Also zu Menschen, die ihm nachfolgen. Und er geht offenbar davon aus, dass sie verloren gehen können. Wenn sie mit der Sünde spielen, wenn sie wieder an der Sünde versklavt werden, wenn sie sich von Jesus trennen und der Sünde leben, man kann nicht mit der Sünde Gemeinschaft haben, mit Jesus, mit Gott Gemeinschaft haben. Das sagt uns Johannes. Nicht der Christ geht verloren, der mal fällt. Jeder fällt. Jeder sündigt mal. Aber der Christ geht verloren, der in der Sünde lebt und sein Leben wieder neu, nachdem er Christ geworden ist, wieder neu von der Sünde bestimmen lässt. Sich dadurch von Jesus trennt. Es ist also wichtig, dass wir nicht mit der Sünde spielen. Und nun spricht Jesus hier, kann man sagen, die Augenlust an. Und gerade das ist ein Problem in unserer Zeit. Die Augenlust. Sagt, wenn dich dein rechtes Auge verführt, dann reiße es aus. Denk mal an die vielen pornografischen Bilder im Fernsehen, in Zeitschriften, Illustrierten. Und wo auch immer, heute im Internet. Also man kann sie fast nicht wehren. Ich bekomme solche E-Mails und werfe sie sofort weg. Ja, manche Männer schauen sich das offenbar gerne an. Scheinbar auch manche Christen. Und Hand in Hand, damit gehen dann die Gedanken. Schmutzige Gedanken, sündhafte Gedanken, die durch die Bilder ernährt werden. Unsere Gedanken werden durch diese Bilder ernährt, durch das, was wir sehen, werden unsere Gedanken ernährt. Und da denkt man, ja, was ist dran? Was ist falsch? Nicht so eine gute Gabe Gottes. Manche reden so. Und plötzlich fallen sie. Und wundern sich sogar. Nicht? Denken wir an David, an den König David. Wenn er konsequent gewesen wäre, wäre er wohl nicht gefallen. Und nachher können wir sagen, wir sind halt schwach, nicht? Aber klar ist jeder schwach, wenn er so seine Gedanken durch die Bilder nährt. Dann ist jeder schwach, jeder Mann auf jeden Fall. Und das sind die Frauen, die ihren Körper durch schlechte Kleider zur Schau stellen. Was sagt Jesus? Jesus spricht hier die Männer an, müssen wir beachten. Damals sagten die Juden, die Frauen sind schuld. Jesus sagt, du Mann, pass mal auf, du bist jetzt gemeint. Wende dich konsequent ab. Geh nicht auf die Versuchung ein. Nein, du könntest fallen. Und du fällst schon, wenn du darauf eingehst. Wenn du dich auf die Versuchung einlässt, mit den Augen, mit dem Blick, dann bist du schon gefallen. Und wenn du nicht aufpasst, dann sind die Konsequenzen sehr tragisch. Sagen wir ja, so genau kann das ja doch auch nicht sein. Und ein bisschen Spaß muss man schon im Leben haben. Was sagt Jesus? Die Konsequenzen sind schon tragisch. Und was sagt Hiob einst? Können wir nachlesen. Im Hiob 31, in den Versen 9 bis 11. Pass mal auf. Hiob sagt, wenn mein Herz sich wegen einer Frau hat betören lassen und ich an die Tür meines Nachbars, an der Tür meines Nächsten gelauert habe, dann soll meine Frau für einen anderen malen. Und andere mögen über ihr niederknien, denn das wäre eine Schandtat und eine Schuld, die vor die Richter gehört. Und was sagt Hiob vorher? Vers 1. Darum habe ich mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Und ich denke, das wäre für unsere Zeit auch bitter nötig, wir Männer. Ich spreche jetzt zu uns Männern, dass wir mit unseren Augen einen Bund schließen. Sage nein, das schaue ich nicht an. Das bringt gar nichts, weil das gegen den Willen Gottes ist. Und da fragen wir uns, und wenn die Frauen, die solche Kleidung tragen, nicht kurze Röcke und offenen Bauch, oben offen, wenn es dann Gemeindeschwestern sind, was machen wir dann? Auch abwenden. Da wird es wohl ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, dann sollten wir in aller Liebe, aber in aller Offenheit auch miteinander reden. Liebe Schwester, willst du deinen Körper zur Schau stellen und schwache Männer verführen? Das ist auch Sünde. Das ist auch Sünde. Euer Körper soll Gott verherrlichen. Gott verherrlichen. Und außerdem braucht ihr Männer, die euch lieben. Nicht nur körperlich, sondern euch als Person. Das ist, was ihr braucht. Und deswegen verfehlt auch ihr das Ziel, wenn ihr so handelt. Und deswegen ist wichtig, dass man auch mit Schwestern, die Jesus nachfolgen wollen, offen spricht. In Liebe, aber auch offen, weil das ein Schutz ist. Und dann komme ich zum dritten Schwerpunkt. Der Ehebund soll befestigt werden. Jesus sagt in den Versen 31 und 32, es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ich habe vorher gesagt, dass die Ehe ein Bund fürs Leben ist. Wenn jemand einen anderen Partner nimmt, seinen Partner verlässt und einen anderen nimmt, während der andere lebt, begeht er Ehebruch. Oder wenn jemand Verkehr hat mit einer anderen Person, begeht er Ehebruch. Nun, wie ist das mit dem Scheidebrief? Erlaubt das Alte Testament nicht die Scheidung und die Wiederheirat? Wir können darüber nachlesen, 5. Mose, Kapitel 24 von 1 bis 4. Wer diesen Abschnitt sorgfältig liest, merkt, dass er keine Erlaubnis ist, dass dieser Text keine Erlaubnis ist für Scheidung und Wiederheirat, sondern Scheidung und Wiederheirat vielmehr einschränkt. Denn dort heißt es ausdrücklich, wenn jemand eine Frau geheiratet hat und etwas Schändliches gefunden, wahrscheinlich ist gemeint, dass sie vorher Verkehr hatte mit einem anderen Mann und er entdeckt das jetzt und hat sie dann fortgeschickt, das ist alles schon geschehen und sie hat einen anderen geheiratet und er schickt sie auch fort, dann darf sie nicht zum ersten zurückkommen. Denn das wäre ein Greuel, heißt es dort. Und du sollst das Land, das Jahwe, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Also ist der Text in Wirklichkeit eine Einschränkung und keine Erlaubnis für Scheidung und Wiederheirat. Die Frau soll nicht zum ersten Mann zurückgehen. Nun, die jüdischen Lehrer hatten das zum Teil so verstanden und gedeutet, ja, wenn ich eine Frau eine schönere Frau auf der Straße sehe als meine, dann habe ich Grund, mich scheiden zu lassen, weil ich ja dann etwas Schändliches gefunden habe an meiner Frau. Oder wenn sie die Suppe verbrannt hat, dann habe ich auch etwas Schändliches gefunden. Also darf ich mich scheiden lassen und wieder heiraten. Was sagt Jesus? Schon der begehrliche Blick ist Sünde. Also wenn das so ist, dann werde ich gar nicht erstmal eine schönere Frau auf der Straße sehen. Weil das ja schon Sünde ist. Die Scheidung erlaubt Jesus scheinbar unter einer Bedingung, wegen Hurerei. Und dabei war man damals wohl gezwungen, sich scheiden zu lassen. Und die Wiederheirat ist für Jesus immer ein Bruch des Bundes. Man hat versprochen, treu zu sein fürs Leben. Nun gut, wenn das so ist, dann lohnt es sich für eine gesunde Ehe zu kämpfen. Wenn es sozusagen keinen Ausweg gibt, keinen Fluchtweg, keine Möglichkeit, einen anderen Partner zu nehmen, dann wissen wir, dass Gott die Ehe sehr, sehr ernst nimmt. Und dann lohnt es sich, sich dafür einzusetzen. Der Kampf für eine gesunde Ehe, der beginnt bei mir. Das größte Problem bin immer ich. Immer ich. Oder mein Ich, das so groß geschrieben ist. Mein Stolz, mein Egoismus, meine Hartnäckigkeit, meine Unversöhnlichkeit und so weiter und so fort. Das ist das größte Problem. Und so sagt man, ja, wir passen halt nicht zusammen, nicht? Statt zu sagen, ich muss mich verändern lassen, passen wir nicht zusammen. Dann braucht man sich nicht verändern zu lassen. Dann braucht man sich nicht anzupassen. Und deswegen ist es für uns Christen wichtig, dass wir gegen diesen Egoismus ankämpfen. Gegen dieses Ich. Gegen dieses Problem, das ich bin. Also den Kampf bei mir anfangen und durch den Geist Gottes führen, nicht in eigener Kraft. Ich werde mein Leben nie selbst verändern können, nie. Aber Gott kann es. Und Jesus schenkt uns den Sieg. Er hat uns den versprochen und durch ihn können wir über die Sünde siegen. Natürlich, der Kampf geht weiter und wird immer weiter geführt werden müssen, solange wir leben. Vielleicht noch ein paar Hinweise, die wichtig sind, damit wir die Ehe schützen und fördern. Ganz wichtige Hinweise meine ich. Erstens sollten wir konsequent negative Gedanken über unseren Ehepartner bekämpfen. den Ehepartner auch nicht ständig mit anderen Personen vergleichen. Nein, mein Ehepartner ist so, wie er ist. Und so hat Gott ihn mir geschenkt. Und so möchte Gott ihn. Und deswegen sollten wir den Vergleich vermeiden, weil er nicht heilsam ist. Vielmehr uns gegenseitig annehmen, so wie wir sind. Auch wenn wir über Schwächen reden müssen. Das ist natürlich notwendig. Aber es ist wichtig, dass wir uns annehmen, wie Christus uns angenommen hat, wie es in Römer 15 heißt. Dann sollten wir bereit sein, bedingungslos zu vergeben und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Bedingungslos vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Das griechische Wort für vergeben heißt so viel wie loslassen. Nicht dran festhalten. Und das heißt nicht heute vergeben und morgen schon wieder in Erinnerung rufen. Das ist unheilsam. Wenn ich sage, ich vergebe dir und morgen sage ich schon wieder. Schon wieder das Gleiche. Habe ich vergeben? Ich habe nicht. Ich habe nicht losgelassen. Wenn ich vergebe, heißt es, ich werde es dir nie mehr vorwerfen. Also passt auf mit dem Wort vergeben, das ist noch ein bisschen gefährlich, und doch wichtig. Dann sollten wir bereit sein, geduldig zuzuhören. Geduldig zuzuhören. Auch da, wo mein Partner mit mir über meine Schwachstellen spricht. Es ist leicht. Und ich glaube nicht. Ich glaube, es fällt keinem von uns leicht. Wir fangen an, uns zu rechtfertigen, vielleicht sogar zu beschuldigen. Auf jeden Fall müssen wir uns rechtfertigen, nicht? Müssen wir immer wieder neu lernen. Einfach geduldig zuzuhören. Sagen, okay, ich mache hier auch Fehler. Und wir werden ein Leben lang immer wieder Fehler machen. Deswegen kann ich mir das auch mal anhören und prüfen, was ist dran wahr. Was vielleicht richtig gesehen, vielleicht kann es sein, dass das eine oder das andere falsch gesehen wurde, dann kann man aller Ruhe darüber reden. Kann sein. Aber dann muss man sprechen miteinander und vernünftig miteinander sprechen. Und bei diesem Gespräch ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir Worte brauchen, die nicht verletzen. Ist übrigens immer wichtig. Dass wir darauf achten, dass wir Worte brauchen, die nicht verletzen. Und das heißt, ich muss mich auch einfühlen können in die andere Person. Wie kann ich reden? Wann kann ich reden, dass es nicht verletzend wird? Denn manchmal sind wir gereizter und werden schnell verletzt sein. Manchmal sind wir entspannter und dann geht's leichter. Deswegen ist wichtig, dass wir nicht jetzt einfach aufregen und dann sofort, nicht? Sondern erstmal überlegen, wann kann ich darüber reden. Möglichst nicht verletzen. Und da ist noch wichtig, dass wir wissen, dass Männer und Frauen verschieden sind. Frauen sind zum Beispiel schnell mal verletzt, wenn es um das Äußerliche geht, um den Körper, wenn man negativ über den Körper spricht. Können sie schnell verletzt sein. Männer sind manchmal schnell verletzt, wenn sie den Eindruck haben, sie werden wie unmündige Kinder behandelt. Das Hauptsein wird im biblischen Sinn nicht respektiert und deswegen ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, beachten. Gott hat uns unterschiedliche gemacht mit verschiedenen Verantwortungen, verschiedene Aufgaben, dass wir uns gegenseitig ergänzen sollen. Das müssen wir beachten. Und dann finden wir in Hohelied 2, Vers 15 einen sehr wichtigen Hinweis. Hohelied 2, Vers 15, dort heißt es, fangt uns die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Fangt uns die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Nicht Füchse, wenn sie groß wachsen, dann können sie sich ganz schnell vermehren. Und deswegen ist besser, man tötet die Kleinen. Bevor sie sich so schnell vermehren und man weiß gar nicht, man kann nichts mehr gegen die Plage tun. Was ist der Weinberg? Der Weinberg ist hier die Liebe, die Ehe.
Und die kleinen Füchse, das können kleine Ursachen sein, über die wir uns aufregen, ganz kleine. Und dann sagen wir, ja, das war ja nur ganz klein, ne? So schlimm war es ja auch nicht, wir beruhigen uns, ne? Und da kommt noch so ein kleiner Fuchs. Es war auch noch nur ganz klein und da kommt noch ein kleiner Fuchs und die vermehren sich dann und vermehren und werden auch größer und größer und größer. Und dann bald kann man gar nicht mehr vernünftig miteinander reden. Dann schreit man sich nur noch gegenseitig an. Und wenn der andere was sagt, dann bin ich schon ganz tief verletzt. Gibt's eigentlich keine Möglichkeit mehr, vernünftig miteinander zu reden. Es gibt die Möglichkeit, wenn wir Christen sind, vielleicht mit einem Seelsorger zusammen, mit einer dritten Person, die dann vermitteln kann. Die sagen kann, pass mal auf, so hat er es gemeint, jetzt hör mal zu, bitte. Oder so hat er es gemeint, nicht? Aber hier heißt es, fangt die kleinen Füchse, tötet sie, bevor sie groß werden und sich ständig vermehren und es ganz schwer wird. Und deswegen ist wichtig, dass man bei Kleinigkeiten anfängt, nicht gleich schimpft, aber sachlich damit umgeht und versucht, kleine Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Es lohnt sich. Und dann letztens, wir müssen lernen, immer wieder mit Gottes Hilfe über den eigenen Schatten zu springen. Das braucht es in der Ehe. Nicht? Wir können denken, ja, so habe ich immer gelebt und so werde ich immer weiterleben. Er soll doch zuschauen, nicht? So geht's nicht in der Ehe. Wer so leben will, soll besser allein bleiben. Also ich muss sagen, ich habe meine Schwachstellen besonders kennengelernt, als ich verlobt und verheiratet war. Da lernt man sich neu kennen, auch mit seinen Schwächen. Und vielleicht ist das heilsam, wenn man mit Gottes Hilfe bereit ist, daran zu arbeiten. Aber sonst ist es nicht gut. Sonst geht's kaputt. Deswegen ist wichtig, dass wir immer wieder lernen, auch auf über den eigenen Schatten zu springen, auf Wünsche des Partners einzugehen. Es lohnt sich. Die Früchte werden wir selbst genießen. Nicht, dass wir denken, ja, ich muss immer verzichten, nicht? Irgendwann kommt der Segen zurück, ganz klar. Und da werde ich die Frucht genießen. Es lohnt sich also, dafür zu kämpfen. Und der Kampf fängt bei uns an. Ich fasse ganz kurz zusammen. Ehebruch fängt im Herzen an. Jesus sagt, dass nicht nur Scheidung und Wiederheirat ein Ehebruch ist, nicht nur da, wo man Verkehr hat mit einem anderen Partner oder mit einer anderen Person, sondern wer bereits eine andere Frau ansieht, sie zu begehren, hat die Ehe gebrochen im Herzen. Und das ist das Grundübel überhaupt, ist unser Herz. Das verkehrt ist, dass immer denkt, ja, ich muss das haben, ich muss jenes haben, ich brauche das noch, um glücklich zu leben. Dabei führt uns die Sünde weg vom Ziel, weg von der Erfüllung und wird uns schlussendlich immer leer zurücklassen. Aber Jesus kommt in unser Herz, wenn wir ihn bitten. Er schenkt uns Vergebung, er schenkt uns ein neues Herz und erneuert die Beziehung zu Gott und will uns verändern. Er will uns die Erfüllung geben, die wir brauchen. Wenn ich die habe, dann suche ich auch mein Glück nicht immer beim Ehepartner, dann werde ich auch nicht so enttäuscht sein, wenn mal etwas schief läuft, sondern ich suche meine Erfüllung bei Gott zuerst. Und dann heißt es hier, dass wir der Sünde keine Nahrung geben sollen, konsequent uns von der Sünde abwenden. Und ich meine, das heißt gleichzeitig auch, dass wir nicht verursachen, dass der andere sündigt, weder im Herzen noch im Gedanken noch mit Worten noch mit der Tat. Also sich dementsprechend verhalten mit pornografischen Bildern, die Männer sind angesprochen, und umgekehrt auch nicht verursachen, dass Männer durch Blicke der Frauen verleitet werden, verführt werden, im Gedanken. Das ist auch Sünde, sagt Jesus. Und dann den Ehebund befestigen. Es lohnt sich für diese einmalige Gabe, die fürs Leben gilt, der Ehe und fürs Leben zu kämpfen. Nicht einfach egoistisch sein, stolz, unversöhnlich, sondern immer wieder in seinem Herzen Gottes Geist wirken lassen, dass wir uns anpassen, verändern lassen, so dass wir die gute Frucht des Geistes weitergeben können. Freundlichkeit, Liebe, Frieden, auch in der Ehe. Dass wir vernünftig lernen, miteinander zu reden, dass wir die kleinen Füchse töten. Das heißt, offen, in Liebe miteinander reden, auch über Kleinigkeiten, auch über größere Dinge. Lasst uns beten. Herr Jesus, niemand von uns kann sich rühmen, als wären wir noch nie, hätten wir noch nie gesündigt. Aber wir wissen, dass dein Blut uns reinigt, von aller Sünde, von aller Schuld befreit. Herr, ich danke dir für dieses große Geschenk, für diese Gabe. Und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen wirkst, dass wir dir ähnlicher werden ständig und dass wir fähig werden, deine Liebe auch in der Ehe weiterzugeben. Herr, dass wir treu sein können, auch im Gedanken, auch in der Tat. Herr, du hast hier etwas Wunderbares gemacht, die Ehe. Und wir sehen heute, dass so viel kaputt gemacht wird, weil der Mensch sich nicht nach deinen Geboten richten will. Herr, schenke du Gnade, dass dein Geist vor allem auch unter uns Christen wirken kann, dass wir konsequenter sind und auch konsequenter gegen die Sünde kämpfen, in unserem eigenen Herzen. Herr, ich danke dir für deinen Geist, für die Vergebung, die wir immer wieder erhalten dürfen, auch für die ständige Erneuerung, für die Kraft des Geistes, der uns befähigt, deinen Willen zu tun. Ich bitte dich, dass du jeden von uns, jede Person, die heute Abend ist, reichlich segnest und stärkst. Im Namen Jesu. Amen.